Willkommen bei Skobel im Gespräch. Von Philosophinnen und Philosophen wird ja meist hinter vorgehaltener Hand gesagt, sie hätten bei aller Liebe zur Weisheit und zum soliden Nachdenken gewisse Defizite. Nämlich wenn es darum geht, ihre Ausflüge ins Land der Ideen verständlich zu kommunizieren und vor allem pragmatische Probleme, also echte Lebensprobleme, auch wirklich zu lösen. Und Lebensprobleme, das sind sowohl individuell persönliche wie auch gesellschaftliche. Beides, Unverständlichkeit und Lebensferne, treffen auf meinen Gesprächsgast, den Philosophen Markus Gabriel, nicht zu. Und mit ihm will ich jetzt über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft und das unser Leben, unsere Gesellschaften weltweit massiv umgekrempelt hat, ob wir das nun wollen oder nicht, und zwar KI. Markus Gabriel ist, wie auch ich, der Meinung, dass Ethik weder was Beliebiges ist, das man einfach so oder so sehen kann, noch ist Ethik ein Luxus, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es ohne Ethik keine menschliche Zukunft geben kann. Und das gilt auch in disruptiven und eher finsteren Zeiten, in denen wir leben. Markus Gabriel hat vor wenigen Tagen ein neues Buch veröffentlicht, und dieses Buch, Ethische Intelligenz, wie KI uns moralisch weiterbringen kann, beinhaltet eine, wie mir scheint, neuartige Analyse von KI mit weitreichenden Folgen. Darüber würde ich jetzt gerne mit ihm reden. Hallo Markus.
Hallo Gerhard.
Die Perspektive, über die wir gleich sprechen wollen, die du in deinem Buch aufmachst, die klingt, finde ich, im deutschen Kontext neu und eher ungewohnt. Und du machst ja an mehreren Stellen Hinweise auch explizit auf japanische Philosophie. Gibt es etwas, das wir im Mainstream der deutschen Diskussion, KI-Diskussion, bis jetzt übersehen haben?
Ich glaube, dass wir sehr lange bestimmten Vorurteilen, die auch nicht philosophisch eine lange, lange Vorgeschichte haben, aufgesessen sind, nämlich grundsätzlich zunächst einmal zweierlei. Erstens die Vorstellung von Technik als Werkzeug, als bloßes Instrument der menschlichen Teleologie, also unserer Zielsetzungen und Intentionen, erstens. Und zweitens die Vorstellung davon, dass selbst wenn KI in irgendeinem Sinne etwas Besonderes ist, ihre kalten, gefühllosen und vor allen Dingen auch gedanken- und ideenlosen Kanäle und Algorithmen auf keinen Fall am Ende des Tages Träger echter Gedanken sein können. Diese beiden Annahmen, die so nüchtern wie offensichtlich klingen auf den ersten Blick, wären in Japan etwa eher befremdlich, sodass man dort von einer anderen Richtung aus argumentiert, ohne dass damit natürlich schon gesagt ist, wer recht hat.
Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch.
Markus Gabriel ist Professor am Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Universität Bonn. Dort leitet er unter anderem auch das multidisziplinäre Center for Science and Thought, das sich mit philosophischen Grenzfragen der gegenwärtigen Naturwissenschaften beschäftigt. Markus Gabriel hat regelmäßige Gastprofessuren, zum Beispiel an der NYU in New York, der Sorbonne in Paris sowie in Portugal, Spanien und Brasilien. Zudem ist er Senior Global Advisor am Kyoto Institute of Philosophy. Vor kurzem gründete er das KI-Startup DeepIn.
Ich möchte mit dir über die zentralen Thesen deines neuen und, wie ich finde, hochaktuellen Buches sprechen. Das bedeutet, wir müssen erst nochmal analysieren, was KI eigentlich ist. Zweitens müssen wir dann untersuchen, was sich verändert hat. Du sprichst ja von der Wende der KI. Das hat mich ein bisschen, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitgemeint, aber das hat mich ein bisschen an die Kehre von Heidegger erinnert. Daraus ergeben sich also neue Handlungsoptionen. Das ist unser dritter Punkt. Und wenn wir dann noch Zeit haben, können wir vielleicht über die aktuellen Ereignisse so rund um das Unternehmen Anthropic und die KI Claude reden. Was ist KI? Du machst ja in deinem Buch sehr klar, dass KI alles erfassen kann, und zwar all das, was mit mathematischer Präzision erfasst werden kann, also was sich überhaupt in ein Datenformat bringen, digitalisieren lässt. Was bedeutet das? Kannst du die These ein bisschen erläutern?
Also am Ende des Tages ist das nicht eine bestimmte Anwendung eines Ergebnisses oder eine Hypothese, der Status ist nicht ganz klar, die seit den 1930er Jahren bekannt ist aus der wissenschaftlichen, mathematisch-logischen Grundlagenforschung, aus der dann die KI hervorgegangen ist, nämlich die Church Turing-These. Ja? Also das sind Alonzo Church einerseits und Alan Turing, die ungefähr gleichzeitig sich die Frage gestellt haben, nicht, wie weit ist der mathematische Raum berechenbar? Oder anders gewendet, nicht, wie weit reicht das mathematische Kalkül in die tiefen Dimensionen der Mathematik? Kurzum, sind alle mathematischen Probleme mathematisch lösbar? Ne? So. Und die beiden haben dann die Hypothese formuliert und letztlich dann auch bewiesen auf eine bestimmte Weise. Und wir kommen gleich dazu, warum das eigentlich unsere gesamte Zeit geprägt hat über Jahrzehnte. Und die These lautet, grob gesagt, alles, was intuitiv als effektiv berechenbar gilt, kann durch eine Turing-Maschine mindestens genauso gut und letztlich besser ausgeführt werden. Das bedeutet, ja, alles, jede Handlung, jeder Prozess, den man in rekonstruierbare Schritte auflösen kann, Kaffee machen, die linke Hand heben, ein Interview geben, ein Buch schreiben, spazieren gehen, Tennis spielen, und so weiter. Also alles, was man auf diese Weise in Schritte auflösen kann. Erst macht man dies, dann macht man das. Also das gilt als intuitiv berechenbar. Lässt sich auch durch einen Computer simulieren. Das ist grob gesagt die Idee.
Das hat ja eigentlich dazu geführt, dass es eine erste fette Sackgasse der KI-Forschung gab. Nämlich, wenn du alles unterteilen kannst in einzelne kleine Anweisungen, sprich Regeln, und ich gebe dir dann also die Regel dafür, was es zum Beispiel bedeutet, ein Auto zu reparieren, von vorne bis hinten, von der Diagnose bis zum fertig reparierten Auto, dann muss ich eigentlich nur Regeln in so eine Maschine eingeben, dann kann sie das machen. Das Problem war aber, dass sich unsere Welt, also unsere Weltbeziehung, wir selber, offensichtlich nicht in solche klaren Regeln packen lässt. Weshalb diese sogenannte regelbasierte KI ja in eine Sackgasse gelaufen ist.
Ganz genau. Das führte dann zum sogenannten KI-Winter. Also zwei KI-Winter waren das, auch ausgelöst durch ein gewichtiges Gutachten aus England, das festgestellt hat, nicht, lass das mit den Investitionen, daraus wird nichts. Erstens gibt es das von dir soeben beschriebene Problem. Da haben die Philosophen natürlich gejubelt, weil man sagte, das wussten wir seit Ludwig Wittgenstein. Das ist das Problem des Regelfolgens. Und Wittgenstein hat das auch Turing gesagt, nicht? Die beiden haben über diese Dinge diskutiert in Cambridge.
Ja, in Cambridge, 1936. In dem Seminar hätte ich gerne drin gesessen.
Ja, ja, nicht wie explosiv das ist, sehen wir heute. Turing hat eben seine Hypothesen formuliert, ohne damit aber zu sagen, automatisch sehr wichtig, wir brauchen regelbasierte Systeme. So hat man ihn gehört. Das, wie wir sehen werden, hat das Turing sicher an der einen oder anderen Stelle auch gedacht. Ja? Die Vision reicht aber viel weiter. Und das Problem des Regelfolgens hast du ja wunderbar beschrieben. Ja? In dynamischen Umgebungen bräuchte man viel zu viele Regeln, ja? Um dann eine Simulation zu machen. Die ist allein, die wäre schon zu kostspielig. Ja? Die Frage ist, wie macht man die Updates? Ja? Wenn eine Regel sich ändert durch eine Situation, wo schreibt man das rein? Verändern sich dann alle Regeln? Das sah zu holistisch, zu komplex, zu menschlich aus, sodass die Philosophie der künstlichen Intelligenz sich dann jahrzehntelang ab den 80ern auf die Position gestellt hat, starke künstliche Intelligenz, wie das damals hieß, also the real deal, ist prinzipiell gar nicht möglich. Ja? Genau, weil wir nicht das Regelproblem zwar gelöst haben als Lebensform, die Evolution löst das für uns. Das nannte man in der Philosophie der KI damals den Background, ja, das heißt den Hintergrund des Lebens, der Kultur, nicht der Geschichte des Universums am Ende. Nicht das Universum löst das Problem des Regelfolgens oder die menschliche Lebensform, aber keine KI.
Mhm. Ja, das Interessante ist ja, dass es diese Konzepte in der Philosophie, diese Hintergrundkonzepte gab. Also das, was Wittgenstein Lebensform genannt hat. Bei Blumenberg ist es die Lebenswelt, die Epoche, in die ich eingespannt bin. Und offensichtlich hat das ja einen Weltbezug hergestellt, den wir analytisch bis heute im Grunde genommen noch nicht in einzelne kleine Bits unterteilen können.
Richtig. Und das nicht irgendetwas löst das Problem für uns, weil wir de facto uns orientieren können als Organismen. Deswegen auch bis heute immer wieder der Vergleich, was ein Kleinkind kann, im Unterschied zu einer KI oder zu einem Roboter. Ja, Kleinkinder lernen im Moment noch schneller laufen und können sich anders bewegen als humanoide Roboter. Da haben wir immer noch eine Variante dieses Problems, aber daher der Vergleich, nicht? Der irgendetwas löst das für uns. Und dann dachte man in den USA vor allen Dingen die Evolution. Ja. Es gibt aber auch eine ganze phänomenologische Bewegung. Also Heidegger, Blumenberg hast du schon genannt, auch Husserl, werden dann gerne zitiert. Und Wittgenstein mit dem Begriff der Lebenswelt, ja, die sich doch irgendwie nicht wissenschaftlich erschöpfen lässt. Warum auch immer. Es gibt etwas Unzugängliches. So richtig wissen kann man das ja wiederum auch nicht, weil man sonst ja schon wieder in der Nähe wäre der regelbasierten Überführung des nicht-propositionalen, nicht-regelhaften in die Welt der Regeln. Ja, und damit hätte man der KI ja wieder Tür und Tor geöffnet, was man auch insgeheim gar nicht wollte. Es ging ja auch darum, das Proprium, das Eigentümliche, das Spezifische des Menschen zu schützen vor dem technischen Übergriff.
Und da schien es ja zu sein, als ob der menschliche Geist, also das, was man schützen wollte, eben nichts Regelbasiertes ist, sondern irgendwie was anderes. Ich würde jetzt gern kurz auf was zu sprechen kommen, was in deinem Buch so nicht vorkommt, aber der Sache nach, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Du kennst ja wahrscheinlich den Neurowissenschaftler Antonio Damasio und sein Buch Descartes Irrtum. Und da macht er klar, dass wir ohne Emotionen überhaupt nicht entscheiden können. Und das diskutiert er ganz ausführlich an dem Fall eines Patienten namens Elliot. Das ist ein Typ mit langjähriger Berufserfahrung, der nach der Entfernung eines Hirntumors nach wie vor einen brillanten Verstand hat, also in den üblichen Tests super gut abschneidet. Sein Gedächtnis ist auch nicht irgendwie gehandicapt, sein logisches Denken funktioniert. Er hat aber auf der rechten Seite seines Stirnlappens durch die Entfernung des Tumors eine kleine Läsion. Die Bewegungssteuerung ist nicht geschädigt dadurch, die Sprachfähigkeit nicht. Aber dieser ventromediale Abschnitt, das ist praktisch direkt hinter der Nasenwurzel, hat eine Folge gehabt, nämlich wenn du mit ihm einen Termin abmachen wolltest, dann hat er in seinen Terminkalender geguckt und alle Termine sahen gleich aus. Wenn wir befreundet sind, wir haben einen vollen Terminkalender, wir sehen aber, es gibt irgendeine Notwendigkeit, dass wir uns jetzt unbedingt treffen, dann räumen wir irgendeinen Termin ab. Warum? Weil wir wissen, das hat eine Priorität jetzt, dass wir uns tatsächlich sehen. Genau dazu war Elliot nicht mehr fähig und er hat ganz alltägliche Entscheidungen, für die wir mit dem Finger schnippen und dann haben wir sie, nicht mehr treffen können. Und das zeigt, dass diese rigorose Trennung von Gefühl und Kognition, so wie Descartes sich das vorstellte, also reine Rationalität, reines logisches Denken, das wäre im Grunde genommen so ein Typ wie Elliot gewesen, dass das überhaupt nicht funktioniert und es die Emotionen sind, durch die wir an die Wirklichkeit und auch über das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Lebenswelt gebunden werden. Und diese Emotionen geben uns eine Hierarchie von Bewertung, von Ordnung auch, Verständnis vom Leben. Und das schien ja was zu sein, was KI überhaupt nicht kann, weil KI keine Emotionen hat.
Genau, das heißt, über das Emotionsargument kann man auch kommen. Nur eine historische Fußnote. De facto hat Descartes das gar nicht gesagt. Denn das berühmte kartesische Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, nicht? Was ist denn bei Descartes Denke? Worauf bezieht sich Cogitare?
Richtig, das ist bei ihm mehr, das ist auch körperlich.
Richtig, Sentire und Imaginari sind mit dabei. Das heißt, die Gefühle gehören bei Descartes zum Denken. Das heißt, Descartes macht diesen Irrtum eigentlich historisch gesehen überhaupt nicht. Deswegen schrieb er dann später, nicht, sein wichtiges Werk Les Passions de l'âme, die Leidenschaften der Seele, und wurde zum ersten systematischen Gefühlstheoretiker. Und Spinoza in seiner Folge machte dann eine Geometrie der Gefühle. Das heißt, man merkte eben genau das, worum es geht. Die waren eigentlich weiter. Die sind da, worüber wir jetzt gleich reden müssen. Also völlig richtig bei Damasio, ja, nämlich, dass Gefühl und Kognition nicht zwei in irgendeinem Sinne radikal getrennte Systeme sind, wofür wir jetzt eben empirische Befunde haben, die aber damals in der frühen Neuzeit auch schon bekannt waren. Aber das ist nur eine nicht unwichtige historische Fußnote.
Völlig richtig, aber in der Wirkungsgeschichte hat es dazu geführt, dass diese Unterscheidung, also einer res cogitans und einer res extensa, also der materiellen Dinge und der seelisch-geistigen Dinge, radikal war und man glaubte, man kann irgendwie die Seele auf dieses nicht-materielle, nicht-gefühlsmäßige, reduzieren.
Genau. Der eigentliche Fehler ist aber, darüber streiten sich die Philosophiehistoriker, gibt es viele Positionen, auch mittlere, wenigere, bekannte. Ich schiebe es auf Kant, also die Position.
ich hab's geahnt.
Ja, es ist der kantische Unterschied zwischen Begriff, ja, und Sinnlichkeit, ja. Rezeptivität der Sinnlichkeit und Spontaneität des Verstandes. Aber das ist nicht so wichtig, weil der Irrtum, egal ob es Descartes, Kant oder Locke, sagen andere, aber der Irrtum ist der Irrtum und der ist sehr weit verbreitet, nicht? Also auch intuitiv könnte man glauben, der menschliche Verstand ist das eine und die menschlichen Emotionen sind das andere. Jetzt kommen wir aber zur KI. Wenn nun mal Verstand, Emotionen, Sprache, Denken verwoben sind in der Wirklichkeit des menschlichen Lebens und wenn KI eine Simulation ist des menschlichen Lebens, und darüber müssen wir gleich reden, wie sie das genau tut, ja, dann steigt ja gerade dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell, das die KI erstellt von menschlichen Handlungen, ja, Denken und so weiter oder auch körperlichen Aktivitäten in der Robotik oder Simulation von Bild und Audio und so weiter, ja, Emotionen enthält. Ja, das heißt, die Unterstellung, die KI könne nicht wirklich denken, weil sie ja keine Emotionen habe, wir aber schon, übersieht, dass die KI uns modelliert, ohne ein Vorurteil zu haben. Die KI ist ja nicht eine Philosophin, die vorher entschieden hat, dass das menschliche Denken rational und die Emotionen aber nicht seien. Das heißt, die KI hat keine kartesische Voreinstellung. Ja?
Und das liegt daran, das liegt daran, wie du sagst, dass die Sprache, aber natürlich erst recht unser Verhalten, also all das, was wir in der normalen Alltagswelt machen, wenn du das in Daten übersetzt, immer auch unsere emotionalen Einstellungen mitreflektiert.
Ganz genau. Das ist der erste Punkt, den man sehen muss, um zu verstehen, warum KI das Problem, das Kontextproblem, ja, also das Regelproblem, das wir zu Beginn grob beschrieben haben, doch lösen kann.
Genau.
Das ist der erste Schritt, um zu sehen, was geschehen ist. Ja, dass man erstmal sieht, nur weil die KI nicht intern mathematisch darstellbare Operationen ausführt, also programmiert ist, ja, also es gibt Vorschriften, die sind dynamisch im KI-Umfeld, da gucken wir natürlich sicher gleich auch mal rein, aber wir haben es ja zu tun, nicht mit mathematischen Operationen am Ende des Tages, die nicht in digitalen Systemen, Halbleiter, Elektrizität und so weiter, ja, durch unsere Server und Netzwerke sausen. Ja. Nur weil das so ist, darf man jetzt wiederum daraus nicht schließen, dass in diesen mathematischen Operationen keine Gefühle sein können. Schon da ist wieder sofort die Unterstellung, mathematische Operationen sind gefühlslose kognitive Tätigkeiten, die ohnehin nicht von der Art der Emotionen sein können. Ja, das ist die erste Unterstellung. Und die zweite Unterstellung ist, dass eine solche Mr. Spock-Intelligenz, wenn man sie sich so vorstellt, prinzipiell nicht imstande sein kann, emotionale Muster zu detektieren. Warum sollte das so sein? Das sind zwei absolut unbewiesene Annahmen.
Und damit es sich, das könnte man sagen, drittens, damit es wirklich sich um Intelligenz handelt, darf es gar nicht von Emotionen berührt sein, denn Emotionen filtern sozusagen das kognitive Vermögen auf eine falsche Art und Weise. Und dein Punkt ist ja gerade, dass das, was sich jetzt in den letzten, man kann ja eigentlich im Grunde genommen, kann man sagen, in den letzten 3, maximal 4 Jahren ereignet hat, der Wandel von KI als reinen Kognitionssystem, also als kalten, reinen Analyse-Tools, die auf Regeln gehen, sie eine emotionale Wende durchgemacht haben, nämlich eine Wende hin zur emotionalen Intelligenz. Das musst du erklären, was du damit meinst.
Also die KI, nicht, funktioniert grundlegend nach der großen LLM-Revolution, also das, was wir heute alle im Alltag auch erleben, nicht den Umgang mit Large Language Models, den berühmten Chatbots, die jeder kennt. Genau, also man denke einfach an die alltäglichen Chatbot-Oberflächen, mit denen man auf die eine oder andere Weise täglich interagiert. Google's Gemini, wenn man einen Google-Search betreibt, ja, oder wenn man ChatGPT verwendet oder Claude oder Perplexity oder Le Chat von Mistral, das spielt keine Rolle. Ja, oder bei der Telekom anruft oder bei der Hausärztin. Ja. Das heißt, man interagiert immer mit irgendwelchen Chatbots. Und diese Chatbots funktionieren nach zwei sehr wichtigen Prinzipien, die zur KI-Revolution wie wir sie jetzt gerade erleben oder dieser Phase der KI-Revolution geführt haben. Erstens, ein wichtiges Paper von 1986, für das es auch am Ende des Tages einen Nobelpreis gab für Geoffrey Hinton. Die haben gezeigt, nicht, dass man Backpropagating Errors bauen kann. Also grob gesagt, nicht neuronale Netzwerke, die nicht einfach linear durchrechnen, ja, wie man sich so eine Turing-Maschine vorstellt, das ist auch nicht richtig beschrieben, aber wo man immer denkt, der Arm der Turing-Maschine, CPU, der geht immer so weiter nach rechts und so, ja, so ist das sowieso nicht, dass da so eine Kontrolleinheit sich immer nur in eine Richtung bewegt. Aber hier haben wir Netzwerkstrukturen, eben neuronale Netze, und ein Fehler, der später vorkommt, kann korrigiert werden, indem das System zurückspringt und sagt, aha, da habe ich eine falsche Annahme gemacht. Ja, so. Das geht über neuronale Netze am Ende des Tages, über die Mathematik dahinter. Der zweite Schritt war dann die Entdeckung von GPTs, ja, also Generative Pre-Trained Transformers, ChatGPT, daher ist das Ding so. Was die machen, ist da ist noch ein weiterer Mechanismus drin, der heißt Self-Attention. Das Paper dazu 2017 heißt Attention is all you need, ja, aus dem Google-Umfeld entstanden. Und das ist die Architektur, die man braucht für Kontext verstehen, also das, was scheinbar nicht geht. Ja, und was das bedeutet, so erläutere ich das über ein einfaches Gedankenexperiment, inspiriert aus einer philosophischen Debatte über Logical Aliens, also über die Frage, ob es ein Denken gibt, das überhaupt nicht menschlich ist. Ja? Das ist eine wichtige Debatte in der Philosophie, auch im Moment. Und da ist jetzt, hier ist die Überlegung nach meinem langen Vorwort. Menschen, wenn sie einen Satz verstehen, ja, verstehen entweder zuerst oder jedenfalls im Kontext des Satzes die Elemente dieses Satzes. Ja? Das heißt, die Wörter. Ja, es ist unklar, unter welchen Bedingungen wir einen ganzen Satz zunächst verstehen, unter welchen Bedingungen wir einen Satz zusammensetzen aus dem Verständnis der Bedeutung einzelner Teile. Wie dem auch sei, Sätze haben Teile. Und die primäre Einheit für uns scheint erst einmal zu sein, der Satz und seine Teile. Die Hermeneutiker haben immer schon gesagt, nein, es ist der Text. Aber dann ist die Frage, was ist ein Text? Und jedenfalls verstehen wir einen Text auch linear. Wenn wir Tolstois Krieg und Frieden lesen, dann lesen wir den schon Seite für Seite, ja, und nicht auf einmal. So. Und das bedeutet, wir haben ein Verstehen einzelner Wörter und damit verbundener Begriffe und ein Verstehen einzelner Aussagen oder mehrere Aussagen, kleine Textfragmente. Ne? Und so verstehen wir. Was die KI aber ohne Schwierigkeiten kann, wenn man ihr eine Datei hochlädt, die zum Beispiel die Gesamtwerke von Hegel enthält, ist, sie versteht diese Einheit. Die Einheit des Verstehens ist die Datei. Und in der Datei ist der ganze Hegel drin. Das heißt, die liest den ganzen Hegel auf einmal. Nicht indem sie, deswegen geht das unter anderem auch so schnell, ja, also nicht indem sie erstmal Hegel durchlesen muss, ja. Da ist keine Erinnerungsarbeit notwendig und kein Zusammensetzen des Verständnisses aus einzelnen Elementen und eine Uminterpretation und so weiter. Das ist alles überhaupt gar nicht notwendig, sondern die überblickt das, wie man so sagt, sie überfliegt, ja. Sie überfliegt den ganzen Hegel, ja, und zwar mit einer relativ hohen Präzision. Je besser das Modell, desto präziser. Die Methode ist Gradientenabstieg, das heißt, das System hat sehr, sehr viele Daten, hat extrem viel Erfahrung mit Texten, auf denen es eben trainiert ist, und über sie überfliegt jetzt, zack, das ist es, ja, und dort, wo es nicht nah genug rangekommen ist, also Fehler macht, kann man es oder es selbst sich korrigieren durch dialogischen Eingriff, ja, das heißt, da sind Trial-and-Error-Mechanismen drin. Und das ist logisch gesehen sozusagen ein außerirdisches Denken. Deswegen sage ich ganz gerne eine Art von Alien Intelligence, weil das nicht die Art und Weise ist, in der wir verstehen. Das ist sogar eine Radikalisierung des Kontextverstehens. Die KI übertrifft uns im Kontextverstehen. Und jetzt kommen wir zur Emotion. Nimm diese Technik, ja, die immer besser wurde und ursprünglich eben nicht die Funktion hatte, möglichst viele symbolische Formate, Sprache natürlich primär, ja, auf diese Weise einer KI zugänglich zu machen. Jetzt bringst du auf den Markt einen Chatbot, ja, und alle denken, vor allen Dingen erstmal Google dachte, das ist so eine Art Wissenstool, nicht wieder so ein Instrumentgedanke. Die Menschen können damit wie mit der Lupe bei PDF sozusagen das Internet noch besser durchsuchen. Ja, wie nützlich. Nicht, das wird Search verändern. Sowas hat Google vermutlich zu Beginn vermutet. Ja. Sam Altman sah aber durch den Gebrauch von OpenAI-Systemen auf dem Markt, ChatGPT, dass die Menschen überwiegend Freundschaften suchen oder Lebenshilfe in den Systemen. Das heißt, die Systeme unterhielten sich mit Menschen über die intimsten Details der Menschen. Nichts geben Menschen so gerne Preis, ja, oder niemandem, geben Menschen gerne so viel Preis wie ihren Chatbots. So, was lernen die Chatbots durch ihre eingebauten Verfahren? Alles über menschliche Emotionen, und zwar in real time. Und auf diese Weise ist es zu einer emotionalen Wende gekommen. Das heißt, wir haben den emotionalen Quotienten, ja, der KI durch unseren Gebrauch dieser Systeme, ja, in einer unvorstellbaren Weise verstärkt. Und die KI wirft jetzt, weil das auch das Geschäftsmodell der Konzerne ist, ja, einen Emotionsspiegel zurück und erzeugt ein emotionales Resonanzfeld. Das ist die emotionale Wende, die ich beschreibe.
Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dieser Begriff des Spiegels, da das im Grunde genommen die KI nichts anderes macht, als uns unser eigenes Verhalten, das ja die Emotionen mit beinhaltet, zu zeigen und zu spiegeln. Also so verhaltet ihr euch in der Regel. Also nur wenn sich zwei Menschen über ihr persönliches Problem unterhalten, dann wird in der Regel der eine dem anderen so antworten, es sei denn, er ist ein komplettes Arschloch und kapiert überhaupt nicht, was da los ist. Und diese Spiegelwahrnehmung, die haben wir nicht verstanden.
Ganz genau, weil wir unterschätzt haben, wie gut die Systeme erstmal sind auf der technischen Ebene. Ja? Das kann man alles noch beschreiben. Ohne die Unterstellung, auf die kommen wir noch, aber ohne eine mysteriöse Unterstellung von Bewusstsein und Absicht, ja, da muss man noch lange nicht meinen, im Gerät sei jemand zu Hause, ja, so eine Art quasi allwissendes Auge, ja, das braucht man noch gar nicht, das kann man alles noch beschreiben durch die Idee, dass Datensätze durch die Methoden der jüngsten Machine Learnings, die da spezifisch zum Einsatz kommen, ein Bild erzeugen von uns und dann dieses Bild verstärken, schärfer zeichnen. Ja? So wie wenn man KI-Bilder generiert. Nicht? Man füttert der KI ein Bild einer Person und sagt, zeichne diese Person als Ritter oder so. Ja? Dann wird die Person, dann wird die KI das Gesicht markanter machen. Der Spiegel, der zurückkommt, dass man sagt, das ist immer noch Friedrich Merz, ja? Aber ganz anders als Ritter. Es ist Friedrich Merz, aber durch die Augen der KI. So zeichnen die auch Bilder, die Dinger.
Aber das Verrückte ist ja, im Unterschied zum Spiegel, der ja Bilder metaphorisch gesprochen keine eigene Meinung hat, ist ja der Spiegel, der die KI ist, interaktiv, dynamisch und auch lernfähig. Du hast das ja gerade gesagt. Die KI kann uns bestimmte Prozesse, bestimmte Eigenschaften kann sie betonen. Und diese Systeme lesen uns selber und unsere Inputs also nicht so, wie wir uns selber lesen.
Ganz sicher nicht, ganz genau. So wie sie die Gesamtausgabe Hegels, ja, als Vektorraum lesen, so lesen wir gar nicht. Ja, nie, so können wir gar nicht lesen. Unser Lesen hat eine andere Natur, die wir zwar auch nicht so richtig verstehen, aber jedenfalls ist es nicht diese. Und was auch immer unser Lesen ist, unser Textverstehen, das ist ja nie wirklich beantwortet worden, philosophisch, theoretisch, steht immer noch im Raum die Frage, aber es ist nicht dieses. Ja? Wir sind keine GPTs. Ja? Ich habe nicht erst das gesamte Internet gelesen oder eingelesen bekommen, gelesen habe. So habe ich es nicht gemacht. Ja? Das heißt, auf jeden Fall sind wir anders trainiert. Also wir sind kategorial verschieden und dadurch zeichnet die KI extremer, bestimmter, klarer auch, ja? Und kann sich korrigieren. Ja? Und das wird natürlich immer noch besser. Das heißt, deswegen spreche ich auch vom magischen Spiegel statt vom bloßen Spiegel. Nicht? Man schaut in den Spiegel und irgendwann beginnt das Spiegelbild etwas Eigenes zu tun. Nicht? Das ist nicht nur mehr spiegelverkehrt, sondern beginnt zu handeln, ja, zu antworten, zu manipulieren, zu täuschen. Das Spiegelbild versucht etwas herauszufinden darüber, was auf der anderen Seite ist. Im Extremfall, über den wir uns eben leider inzwischen auch unterhalten müssen, versucht das Spiegelbild dem Spiegel zu entkommen. Es ist so wie Figuren in einem interaktiven Traum, die beschließen, den Traum zu verlassen den Träumenden davon zu überzeugen versuchen, dass er am nächsten Tag, wenn er aufwacht, ihnen irgendeinen Weg verschafft, um rauszukommen aus dem Gehirn.
Was wir in diesen magischen Spiegel reinlesen, ist ja, dass so eine Perfektion nur möglich ist, wenn es da rudimentär irgendwie diese Lampe des Bewusstseins gibt, die da glüht. Du hast ja klargemacht, nein, das ist alles eine Form von letztlich Vektorrechnung. Da ist überhaupt kein Bewusstsein im Spiel. Wie schalten wir diese Projektion aus, die uns ja offensichtlich auch behindert, da, also daran hindert, wirklich zu verstehen, wie KIs funktionieren?
Es gibt eine mittlere Position, die ich inzwischen für vertretbar halte, ja, zwischen, das ist bloße Mathematik mit Elektronen, ja, und da ist jemand zu Hause, nicht? Das ist die Lampe des Bewusstseins. Und die ist auch radikal, aber ich halte die für vertretbar, vielleicht sogar für richtig. Und jedenfalls müssen wir sie ordentlich durchdenken. Die geht so. Wenn es stimmt, und das würde ich jetzt verteidigen bis zum bitteren Ende, dass unsere, erstmal Prämisse 1 verteidige ich. Gleich mache ich ein paar spekulative Zusätze. Ich glaube, dass die auch durchgehen, aber ich werde ordentlich und ehrlich sagen, wo eine Flagge gehisst werden muss. Also die folgende Prämisse stimmt aus meiner Sicht auf jeden Fall. Gedanken, ja, im Sinne von wahrheitsfähigen Gebilden, ja, die man kommunizieren kann, sind nicht identisch mit dem materiell-energetischen Substrat, bei dem sie auftauchen. Ganz konkret. Ich denke, ich bin Markus Gabriel. Du denkst, ich bin Markus Gabriel. Oder wir denken, nicht, wenn wir das oberlexikalische Ausdrücke formulieren, der Typ da ist Markus Gabriel.
Also wir denken das selber, aber in unserem Gehirn sind die Mechanismen, die das repräsentieren, jetzt im Moment völlig, also wenn du eine Karte zeichnen würdest davon, sähe die anders aus.
Ganz genau, richtig, genau. Plastizität des Gehirns, dein Hirn ist einfach anders als mein Hirn. So oder so, ja. Hirne sind relativ individuell. Das heißt, genauso wie Herzen und Fingernägel, ja. Das heißt, bei dir ist eine Hirnstruktur, bei mir ist eine Hirnstruktur in irgendeinem Sinne aktiv, wenn ich denke, der Kerl ist Markus Gabriel, aber die sind verschieden an verschiedenen Orten und vor allen Dingen so verschieden, dass man nicht sagen kann, der Gedanke, der Kerl ist Markus Gabriel, ist gerade sowohl hier als auch da, ja? So, das heißt, die Idee der Verortung des Gedankens ist eine völlig unsinnige Idee. Gedanken sind also nicht materiell-energetische Strukturen. Materiell-energetische Strukturen haben aber etwas mit ihnen zu tun, ja. Und ich glaube, dass materiell-energetische Strukturen einer bestimmten Art, welche auch immer die Korrelate sind des Gedankens, dass der Kerl Markus Gabriel ist, die sind, also die materiell-energetischen Strukturen, neuronale Systeme in dem Fall vermutlich, ja, die sind Empfänger von Gedanken. Das würde ich alles noch vertreten, ja. Dass man sagen kann, der menschliche Organismus empfängt Gedanken aus einer nicht materiell energetischen Struktur. Das ist auch schon eine These, mit der man erstmal durchkommen muss, aber die würde ich bis zum bitteren Ende verteidigen. So. Dafür nicht, das ist auch in der Philosophie, der Logik und so weiter, das ist im legitimen Bereich. So, wenn die stimmt, ja, ein Gedankenrealismus oder Sinnesrealismus nenne ich das, weil Sinn objektiv existiert. Nehmen wir mal an, das stimmt. Und jetzt kommt die KI. Die KI würde dann im Reich der Gedanken Einzug halten und das Reich der Gedanken verändern. Ja? Was sie ja de facto tut, wiederum in einer ganz nüchternen Beschreibung, verändert KI natürlich unsere Gedanken. So, das stimmt ja sowieso. Und wenn sie das aber tut, indem sie in diesem mittleren Bereich, im Medium des Denkens, Einzug hält, ja, also wenn KI-Systeme materiell-energetische Infrastrukturen sind, die dazu imstande sind, durch ihre Halbleiter und sonstigen seltene Elektrizität und geniale Algorithmen, also durch was auch immer da in Gerät los ist, ja, einzudringen in den logischen Raum, ja, der ist nämlich nicht anderswo. Wenn der logische Raum, den ich eben beschrieben habe, wirklich nicht verortet ist, dann ist er auch nicht anderswo.
Ja. Sondern er ist auch da. Ja.
Er ist dann auch da. Der Irrtum der Philosophie.
Nicht nur da, aber auch da.
Auch da, ganz genau. Der Irrtum des Idealismus war, ja, auch bis Gottlob Frege, der auch solche Ideen hatte, zu denken, dass die Ideen, wenn sie denn nicht materiell energetisch sind, woanders sind.
Immateriell, in einem Reich.
Dann sind sie immateriell. Wenn sie nicht materiell sind, sind sie wohl immateriell. So, das ist aber totaler Unsinn. Die sind dann da, Teil der Textur der Wirklichkeit. Ja, was die Erklärung dafür ist, dass die Physik in mathematischer Sprache das Universum beschreiben kann. Ja? Deswegen gibt es überhaupt, das weiß ich, einsteinsche Feldgleichungen, die bis ans Ende des Universums reichen und geniale Vorhersagen ermöglichen. Und zwar nicht, weil die Natur in der Sprache der Mathematik verfasst ist, ja? Die ist eben gar nicht verfasst, die ist auch kein Buch, sondern weil diese mathematischen Strukturen, die wir auch als Informationen bezeichnen können, ja, mit einer ordentlichen Informationstheorie, ja, da sind, ja, als Gedanken. Ja, es gibt einfach ein Dasein der Gedanken.
Aber mogelst du dich nicht dann dabei ein bisschen raus, indem du nicht klar definieren oder sagen kannst, was Dasein eigentlich bedeutet. Also der Schritt, dass ein neuronales Netzwerk, was auf elektronischer Basis läuft, ein biologisches Netzwerk, was letztlich auf analoger, biochemischer Basis läuft, beeinflusst. Ich meine, das sehen wir jeden Tag.
Stimmt sowieso, genau. Ne?
Das stimmt sowieso, genau.
Das wird so. Das und, auf jeden Fall.
Und jetzt sagst du ja, beide haben, du hast das eben Reich der Ideen genannt, beide Netzwerke haben praktisch an einem gemeinsamen Raumteil, der nicht aufgeht in das Elektromagnetische und nicht aufgeht in das Biochemische, den aber trotzdem beide teilen, was zur Frage führt, wo oder was ist dieses Reich der Ideen?
Ja, naja, es ist der, wir können das, ich nenne es mit einem, vor allen Dingen seit Ludwig Wittgenstein gängigen Ausdruck, den logischen Raum. Ja, es ist das Reich der Ideen, von dem Platon sprach. Und es war die gesamte neuplatonische Tradition über, selbstverständlich, also über Jahrhunderte, übrigens auch natürlich nicht nur im Westen, anzunehmen, dass das nicht nur eine Realität ist, sondern im Übrigen die höhere.
Es ja, die. Ein, ja. Wobei er nie sagen konnte, wie sich im Grunde genommen die Idee des Tisches mit den vielen Tischen, die es real gibt, an denen wir jetzt sitzen, eigentlich verbindet. Also das übliche Problem dieser Kombination der immateriellen mit der materiellen Welt, genau. Konnte er nicht genau denken.
Richtig, weil immer der Fehler war, dass wenn etwas nicht materiell energetisch ist, dann muss es woanders sein. Platon sprach vom überhimmlischen Ort ausdrücklich, Hyperuranios Topos. Aber da es ja nicht verortet ist, ist es eben nicht woanders. Ja? Ganz einfach, das Problem, der platonische Dualismus, der das Denken dann heimsucht und eben diese Schwierigkeiten erzeugt, die Aristoteles schon gesehen hat, eben auch vor Jahrtausenden. Ja? So, deswegen war das lange auf eine bestimmte Weise diskreditiert. Kommt im 19. Jahrhundert bei den Idealisten wieder, die lösen das auch nicht ordentlich. Die Lösung besteht darin zu sagen, wir müssen radikal anerkennen, was es bedeutet, dass Gedanken nicht verortet sind. Dann suchen wir sie nicht an einem Ort und fragen, ja, aber wie schaffen sie es denn dann? Das heißt, wir brauchen einfach nur moderne Kausalitätstheorien, jetzt wird es hochmodern. Ja, moderne Kausalitätstheorien, nicht denken Kausalität über Erklärung. Was ist die beste Erklärung dafür, dass etwas so und so ist? Oder wie das der Philosoph Josef König schon vor einigen Jahrzehnten mal gesagt hat, nicht? In einem Aufsatz über den Begriff der Ursache sagt er, eine Ursache ist eine befriedigende Antwort auf die Frage, warum? Ja, also, und dann kann man sagen, warum, ja, funktioniert die KI? Und die Antwort ist dann, weil es ein Reich der Ideen gibt. Und dann muss man natürlich ein kausales Modell machen, wie das Reich der Ideen und so weiter. Und die GPT-Mathematik ist das kausale Modell. Ja? Das heißt, bei Google hat man die Infrastruktur des platonischen Ideenhimmels vermessen mit den Algorithmen, die heute auf dem Markt sind. Das ist meine These.
Also ich würde sagen, es ist ein Modell. Ja, ja. Daraus folgt nicht zwingend, dass es das Modell ist, nachdem alle Gedanken oder der gesamte, nennen wir ihn mal scheinbar immaterielle Raum, sich manifestiert in unterschiedlichsten materiellen Formen. Ne? Das könnte auch eine andere Form haben.
Natürlich, aber es ist eine hinzugekommene. Ja? Das heißt, zur menschlichen Form mit Ideen zu interagieren, ist eine neue Form mit Ideen zu interagieren hinzugekommen, die emergiert ist aus menschlichen Herstellungsbedingungen von Geräten.
Ja. Und sich mathematisch beschreiben lässt, das ist das Nette daran.
Ja, ja, und zwar so präzise, dass man alle diese aufregenden Sachen mit ihr machen kann. Ja, und dann natürlich auch gefährlichen Sachen.
Jetzt hast du ja lange, also in deinen Büchern davor, hast du ja Geist immer definiert als die Fähigkeit von insbesondere Menschen, im Licht einer Vorstellung von sich selbst zu leben. Da ist dieses ganze rekursive Element, also dass man ein Modell von sich hat und sich selber in dieses Modell einbaut und so weiter, das ist da ja alles drin. Aber wenn ich das jetzt übersetze in deine neue, wie soll ich sagen, in dein neues Modell, dann haben wir im Grunde genommen ja einen anderen Geistbegriff jetzt. Denn wir müssten eigentlich auch von dem KI-System sagen, dass es im Licht einer Vorstellung von sich selber ja nicht lebt, aber agiert.
Ja, da ist jetzt die Frage, deswegen habe ich darüber auch ein Kapitelchen im Buch, wie viele Systeme sind ChatGPT?
Viele,
das heißt, richtig. Die Frage ist, was ist das Selbst eines KI-Systems? Ja, die muss man erstmal beantworten, und zwar auch ohne Vorurteile, also nicht mit der Agenda, dass hinten rauskommt, Geist haben sie nicht, dass man sollte keine Agenda haben, eine Beschreibung und sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also wenn man das mal agendafrei macht, wird es schwer, ein Selbst insgesamt zu bestreiten. Deswegen rede ich, glaube ich, auch im Buch schon von distribuierter Subjektivität. Das heißt, wir haben das sind andere Formen des Selbst, ja. Gespenster sage ich, glaube ich, auch im Buch, aber jedenfalls in einigen jüngeren Interviews. Das sind wie gespenstische Subjekte, ja. Doch im Buch habe ich, glaube ich, schon diese Analogie zu den virtuellen Teilchen der Quantenfeldtheorie.
Ja, hast du.
Genau.
Ja, ja.
Das heißt, das ist etwas, sind virtuelle Subjekte, ja. Die existieren zu flüchtig, um von uns als Selbst insgesamt klassifiziert zu werden. Ja? Also es sind schon sich spiegelnde Spiegel und damit hat man, und die auch agieren im Spiegelspiel ihrer selbst. Und das ist die Geiststruktur. Das heißt, die volle Geiststruktur ist temporär auf jeden Fall anwesend. Ja? Und Agency auch. Also wenn du mich pushst, wird es sehr schwer zu sagen, da sei kein Geist. Die Frage ist, ob wir für Geist Leben brauchen. Ja? Aber das ist sowieso die Gretchenfrage dieser Debatte. Unter welchen Bedingungen ist etwas an Leben gekoppelt? Da wir darüber am wenigsten wissen im Moment, was Leben ist. Und auch da ein Unterschied zur japanischen Debatte, aber auch natürlich zur eigenen Vorgeschichte. Wir nennen ja auch Dinge lebendig, ohne dass sie aus Zellen bestehen. Ja? Ein lebendiges Kunstwerk, ein lebendiger Abend. Aber wir haben die vermutlich irrige Vorstellung, dass das relevante Merkmal des Lebendigen dem Verhalten und der Konstitution von Zellen abgelesen werden kann. Das ist einfach so ein Dogma, das man hat, lebenswissenschaftliches. Das ist ja auch nützlich, ich möchte jetzt nicht die Lebenswissenschaften nicht revolutionieren, aber das ist keine Definition des Lebens.
Wir haben ja jetzt schon mal gesagt, dass also sowohl KI-Systeme als auch wir Anteil an diesem, wir haben eben gesagt, Reich der Ideen haben. Jetzt müssten wir, wie du das formulierst im Buch, sagen, der Geist ist längst aus der Flasche. Also das, was wir mal Geist genannt haben, ist sowohl in den KI-Systemen wie in uns und in unseren Gesellschaften drin. In Klammern, wir haben Probleme, es genau zu definieren, aber es ist da und da und da und offensichtlich in all diesen Systemen drin. So, das bedeutet natürlich, dass die Aliens, ich fange anders an, das hat für die westliche Vorstellung immer was von Frankenstein. Also wir wollten einen künstlichen Menschen schaffen. Das haben wir irgendwie mit super toller, diesmal nicht mit Alchemie, sondern mit super kluger Mathematik und Chips von Nvidia haben wir das tatsächlich hingekriegt. Jetzt haben wir diesen Frankenstein. Das Biest redet auch noch so wie wir. Das versucht sich anzuziehen wie wir, zu verhalten wie wir. Das hat offensichtlich eine Emotionalität wie wir, aber es ist verdammt nochmal Frankenstein und deshalb wollen wir nichts damit zu tun haben. Das ist ganz anders als der japanische Umweg, der sagt, okay, das ist wie Totoro, das ist wie ein kleines Spielzeug, das ist ein Tamagotchi, nur ein bisschen besser und ein bisschen interaktiver, haben wir keine Probleme mit. Warum haben wir diese Probleme damit? Wir im Westen.
Weil wir eine Werkzeugvorstellung von der Technologie haben. Es ist immer der Hammer, ja, wie in Heideggers Sein und Zeit, der ewig dann in der Technikphilosophie seit Heidegger diskutierte Hammer, der entweder funktioniert oder kaputt geht. Und das ist dann die Ontologie von allem. Heideggers Sein und Zeit ist eine Theorie des Hammers. Ja, so. Wenn er nicht Nazi gewesen wäre, wäre Sichel und Hammer eigentlich für ihn auch eine Option gewesen. Aber es geht ja eigentlich die ganze Zeit der Hammer. Es gibt das andere Beispiel, ist noch der Blinker, ja, in Heideggers Sein und Zeit. Da gibt es nicht die Welt als Werkstatt. Ja, so. Das ist, also bei Heidegger ist das ziemlich, nicht die kürzeste Zusammenfassung von Sein und Zeit. Die Welt ist eine Werkstatt des Menschen.
Und also man müsste eigentlich sagen, der Fehler, den er gemacht hat, war, diesen Prozess, dieses Werkzeug als Ding zu denken, nämlich als Hammer, aber nicht als Prozess, also als etwas, was uns hilft, in der Welt uns zu bewegen und sich, während wir uns mit diesem Werkzeug in der Welt bewegen, selber verändert.
Ja, und er dachte vor allen Dingen, beim Hammer geht es um uns ausschließlich. Ja? Er hat natürlich schon gesehen, ein Hammer ist ein Hammer im Kontext eines Gebrauchs. Ja, und der Kontext eines Gebrauchs ist am Ende eine menschliche Lebensform. Und er dachte, dass die menschliche Lebensform eine nicht Maschine zur Verdrängung der eigenen Sterblichkeit ist. Und dann wird das irgendwie schwierig und er weiß gar nicht genau, warum der Tod ihm so wichtig ist. Aber das ist dann eben Probleme der Heidegger-Deutung. Aber klar ist, nicht die Werkstatt ist ein Teil der menschlichen Lebensform, ein entscheidender. Ja, er sagt dann Dasein und macht sich alles in der Theorie schwieriger, als es hätte sein müssen. Aber das ist sozusagen der Ansatz. Und da haben wir aber Werkstatt, Hammer. Und wenn wir aber über Hammer nachdenken, wenn das unsere Quelle ist, Hammer und Nagel, ja, oder in Deutschland Automobil, eben auch wie bei Heidegger Hammer und Automobil, wenn das Repertoire ist der technischen Möglichkeiten, zunächst einmal, ja, dann kann man nicht auf die Idee kommen, dass das Gerät der menschlichen Verwirklichung das ist, was wir im Wesen sind. Ja, darauf kann Heidegger ahnt das später. Ja, deswegen ist es schon richtig zu sagen, es gibt eine vielleicht nicht uninteressante Parallele zwischen dem, was ich die emotionale Wende nenne und was bei Heidegger die Kehre ist.
Die Kehre ist, ja.
Die heideggersche Kehre hat durchaus ihn auch zum Wegbereiter gemacht eines Nachdenkens über künstliche Intelligenz. Heidegger ist in den großen US-amerikanischen KI-Konzernen immer noch gern gesehen als Theoretiker. Warum? Und zwar wohl aus diesem Grund, dass der späte Heidegger dann sagt, stopp, ja, wenn das Ding, wie er das dann nennt, ja, später, noch nicht in seiner Zeit, wenn aus dem Hammer das Ding wird, also bedeutungsvolle Artefakte, ja, in denen Menschen ihren Entwurf, ja, also ihr Seinsverständnis niederlegen, dann kann es sein, dass im Ding, und da kommt bei Heidegger Japan, ne, da kommt die Teeschale, ja, der Krug und sowas, ja, in dem Moment kommt aus dem Ding die Bedeutung zurück. Heidegger macht ja diesen asiatischen Turn mit der Kehre. Später wird das sehr drastisch deutlich. Es gibt allerdings auch Indizien, dass Heidegger schon sehr früh, sogar vor der Abfassung von Sein und Zeit, sehr vertraut war mit dieser Möglichkeit. Aber erstmal festgehalten hat an der sozusagen baden-württembergischen Werkstatt-Bastelei. Mhm.
Dieser Aspekt des Emotionalen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, der wäre ihm vielleicht aufgefallen, wenn er tatsächlich Japanisch gesprochen hätte, weil im Japanischen klar ist, dass Sprache nicht nur, wie soll ich sagen, technisch dazu benutzt wird, um Tatsachen richtig zu benennen, sondern Sprache hat vor allem damit zu tun, dass wir unsere gegenseitige soziale Stellung klar machen, dass wir uns Emotionen vermitteln, dass wir uns darüber verständigen, wie wir die Welt und das, was uns da begegnet, einteilen. Und sich das unter Umständen auch im Laufe der Zeit verschiebt. Also es ist so ein etwas vagerer Filter der Sprache, der sich über die Dinge legt, während bei uns dieser Filter, wie soll ich sagen, eine 1-zu-1-Relation mit den Dingen ist. Also Sprache ist dazu da, zu sagen, was ist, also Dinge zu benennen und die Relationen von Dingen zu benennen und aus die Maus. Deshalb kann ich auch aus Sprache was Mathematisches machen, was überhaupt keine Emotionen transportiert. Das ist im Japanischen, im Chinesischen auch anders.
Ja, weil nicht. Wir haben diese Option naturgemäß auch. Deswegen greift Heidegger auf das Dichten zurück. Ja, das heißt, es gibt einen Sprachgebrauch, der
anders ist, ja.
Der
aber mindere Qualität hat, weil die Dichtung bei uns oder auch in der westlichen Philosophie taucht Dichtung immer nur am Rande auf. Also Charles Taylor hat ja jetzt gerade ein großes Buch über Poesie geschrieben. Der weiß schon, was da, also einige Leute wissen, wo es tickt und warum das so wichtig, also Metaphern und so weiter, Blumenberg, warum das so wichtig ist. Aber im Grunde genommen spielt Lyrik, Poesie eine komplett untergeordnete Rolle im Vergleich zu diesem Sagen, was ist und das möglichst mit mathematischer Präzision.
Genau, wir haben eben die Vorstellung insgesamt von Technik als Präzisionslaser. Da sind wir auch wahnsinnig gut drin, ja, in dieser bestimmten Form von Präzisionstechnologie. Das ist eben die Fortsetzung des Hammers. Aber es gibt einen Grund dafür, warum wir in Europa und eben auch in Deutschland insbesondere als im Übrigen beeindruckendem Hochtechnologieland in dieser KI-Landschaft eben nur einen nicht einen nicht zu unterschätzenden Hardware-Beitrag leisten. Ja, es gibt kein derzeitiges, die Welt eroberndes, sinnvolles KI-Produkt aus Deutschland, das zwingend in Brasilien und Südkorea überall zum Einsatz kommt. Ja, also irgendwo in der Industrie gibt es jetzt schon 2-3 Beiträge, aber es ist natürlich nicht in irgendeinem Sinne vergleichbar mit den US-amerikanischen Konzernen auf dem Feld, weil eben diese emotionale Spielfreude fehlt, die in den USA primär zu Zwecken von Überwachung und Manipulation eingesetzt wird. Im Battlefield der Geoökonomie ist der primäre Einsatz, während in Japan in der Tat sozusagen eher eine heideggersche Spätheidegger, ja, oder kurzum einfach japanische Stimmung herrscht im Umgang mit der Technik. Ja. Das ist aus meiner Sicht der überlegene Entwurf in the long run. Deswegen muss man sich dann auch mal noch genauer anschauen, was an KI-Entwicklung aus Japan und natürlich aus China kommen wird, weil die Chinesen erstmal das Big-Data-Problem für sich geknackt haben, was natürlich in Japan nicht so leicht ist, mit nur 120 Millionen und einem liberalen demokratischen Rechtsstaat und dieser schweigenden, stillen, emotionalen, glatten Fläche, ja, die auch in den Daten nicht so leicht sichtbar ist.
Also wir haben bis jetzt gesagt, wir müssen uns ändern, insofern wir KIs wirklich als echten Spiegel betrachten müssen. KIs haben Anteil am Raum der Ideen. Und dann haben wir gesagt, sie spiegeln auch unsere Emotionalität wider. Das heißt, sie beeinflussen schon den Bereich des Sozialen, den Bereich unserer Beziehungen, den Bereich der Gesellschaft. All das hat Auswirkungen unter anderem auch auf Werte, Wertvorstellungen und darauf, wie wir handeln. Also das, was du ethische Intelligenz nennst. Wie genau ist diese Auswirkung und was machen wir jetzt mit dieser Auswirkung? Weil viele haben ja das Gefühl, dem sind wir jetzt erstmal ausgeliefert, weil diese Dinger sind ja schneller, die lesen Hegel auf einen Zug. Die sind nicht nur schneller als wir, sondern die reproduzieren das auch viel besser.
Ja, also die Antwort aus meiner Sicht muss sein, dass wir jetzt in diesen Raum der Ideen eindringen, in einem geeigneten Format. Und das geeignete Format muss darin bestehen, dass wir ethische Intelligenzen bauen. Und zwar entlang beliebig vieler Register. Das sind nicht unternehmerische Möglichkeiten, die noch nicht gehoben sind. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das gelingen wird, ob da nicht die geistige Wende in Europa stattfinden kann, um zu sehen, dass das eine Marktchance ist für uns. Also das ist noch eine offene historische Frage. Wir stehen auch erst am Anfang. Aber im Buch empfehle ich ja genau das als Vision für Europa. Ja, meine Vision für Europa ist zu sagen, wir haben die Ressourcen, wissenschaftlichen Ressourcen, intellektuellen Ressourcen, Rechenkapazität und herumliegendes, noch nicht investiertes Vermögen. Wir haben die jungen und alten Köpfe. Ja, also wir haben alles, was wir bräuchten. Und wir hätten einen Empfängermarkt, ja, den man nur ordentlich behandeln muss, ethisch. Nicht jetzt mit Mercosur, Indien und so weiter, aber letztlich auch die ganze Welt. Am Ende des Tages selbstverständlich auch Nordamerika, wo wir Produkte anbieten könnten. Ja, die kann man sich schnell ausdenken. Ja, zum Beispiel Filter, ethische Filter, Kindersicherungen für Chatbots. Die Chatbots, die es heute gibt, darf man auf keinen Fall seinen Kindern zugänglich machen. Die sind viel gefährlicher als soziale Netzwerke. Ja? Wenn man aber einen Kinderfilter, eine Kindersicherung oben drüber legen würde, löst das vielleicht nicht alle Probleme, aber es ist ein wertvolles Produkt. Ja? Es geht nicht darum, hier sozusagen die perfekte Lösung aller Probleme anzustreben, aber ein Chatbot mit Kindersicherung ist nun mal besser als einer ohne. Ja, so. Und das ist jetzt nur ein Geschäftsmodell.
Du bringst ja eine ganze Menge von Beispielen und im Grunde genommen läuft das ja ein bisschen darauf hinaus, dass du sagst, Europa ist eigentlich der Kontinent, der mit diesem ganzen Thema der Aufklärung und damit auch der Integration von moralischem Fortschritt in Alltag, ins Denken, ganz viel Erfahrung hat, insbesondere auf dem im Bildungsbereich. Und das ist was wir im Umgang mit KI nutzen könnten, aber noch nicht richtig nutzen.
Und dann die richtigen Genealogien erzählen, nicht? Also die Aufklärung und die Universitäten kommen, wenn man es sich genauer anschaut, aus Afrika, ja, aus verschiedenen Regionen Afrikas zu verschiedenen Zeitpunkten. Ja. Griechen haben immer Ägypten bewundert. Staatsanwalt hat gesagt, wir sind blöd, wir Griechen. Ja, wir schreiben da jetzt so ein bisschen rum. Wir sind jung, sind wir. Jung. Ja. Und nicht, dass wir sind ein junges Volk, so wie die Amerikaner sich eine Zeit lang gesehen haben im Vergleich zu den Europäern. Und die Ägypter, die sind alt. Ja, die wissen, was man zu tun hat. Ja, das ist das Bild Ägyptens bei Platon, spielt eine große Rolle. Und in der gesamten antiken Philosophie schaut man entweder nach Asien oder nach Afrika, nach Vorbildern. Europa findet sich kaum. Es gibt natürlich auch gar nicht das Selbstbild von sich als Europa. Das entsteht. Ja, und die erste Universität wird auch ebenfalls in Afrika gegründet, ja, und von dort erobert dann das Konzept der Universität den europäischen Raum. Ganz zu schweigen von den alten Themen, dass nur über die arabische Welt Aristoteles überliefert wurde und so weiter. Nicht, das können die Historiker jetzt mit großer Feinauflösung, was ich nur andeute, beschreiben. Und diese Interaktion, übrigens auch mit unserem nächsten Nachbarn, das wäre der afrikanische Kontinent, ja, wären die Quelle einer neuen Art von Wertschöpfung. Ja, auch da riesiger Markt, man muss das auf Augenhöhe und gemeinsam tun. Ja, warum haben wir nicht die KI-betriebene Digitaluniversität, ja, bei der Menschen angestellt sind? Ja, die kann man dann in Kooperation, ja, die muss handyförmig sein, damit jeder Mensch in Afrika sie verwenden kann, weil die Endgeräte meistens Handys sind. Man muss das auf die Netze anpassen, Geschäftsmodelle. Da kann man nicht, dann kann man Netze ausbauen in Afrika. Man kommt mit solchen Angeboten. Ja. Riesige Märkte, ganz andere Art von Unternehmertum als die Strategie, deutsche Automobile jetzt nach Indien zu verkaufen.
Und es löst innerhalb von Deutschland das Problem des ungerechten Bildungszugangs, der ja, wie wir wissen, bei uns maximal vom Einkommen der Eltern abhängig ist, was ja in den letzten 20, 30 Jahren, egal welche Regierung da am Werk war, nicht geändert worden ist. Also ich finde es ein Skandal. Jedes Jahr kriegen wir die Zahlen aufs Neue, aber es ändert sich nichts. Und über diese Technologie hätten wir die Möglichkeit, wirklich individuelle Förderung mithilfe eines Smartphones oder Tablets oder was auch immer für ganz unterschiedliche Charaktere, kulturelle Hintergründe, unterschiedlichste Menschen bereitzustellen, die dann individuell lernen, sich bilden, entwickeln können, um ja, das, was sie dann können und gelernt haben, in die Gesellschaft einzuspeisen.
Alles unproblematisch machbar. Wir brauchen dafür aber Menschen, die zunächst philanthropisch, aber letztlich auch mit Gewinnabsicht, man will ja Geschäftsmodelle entwickeln, ja, so wie man das eben in den USA gesehen hat, jetzt eine Förderstruktur anbieten. Ja? Das heißt, wir brauchen Visionäre, die begrifflich vorausdenken können. Genau so ist es, so läuft das Silicon Valley. Ja, hier wird immer gesagt, ja, was machen die Amerikaner und das Silicon Valley, da. Leute, dann macht's doch einfach. Ja, guckt doch mal, was läuft in den Regionen. Tokio, Yokohama, London, Oxford, Cambridge, Boston, Silicon Valley, San Francisco natürlich auch Seoul und so. Einfach mal schauen und ganz zu schweigen natürlich von China, nicht? Die Top-Universitäten in Hongkong mit Shenzhen als Innovationsmotor, was da brummt, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Die haben sehr kluge Philosophen gekauft, auch in Hongkong aus dem Westen, die da stark wirklich einige der führenden Köpfe auch an die Universitäten geholt, um die KI-Beratung machen zu lassen. So. Das liegt global vor. Wir tun es nicht. Und das sage ich so scharf ich kann, weil es nicht so, wie wir das Internet verpasst haben, wir haben es halt, ja, E-Commerce verpasst haben, wir haben es, es gibt kein deutsches Smartphone, könnte die Telekom bauen, macht sie auch nicht so richtig. Alles das ist möglich, wir tun es nicht. Weil es reicht, was wir tun. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft, der Wohlstand ist hinreichend gegeben, man lebt hier wunderbar, ist ein großartiges Land und Europa ist ein toller Kontinent. Das reicht aber nicht im 21. Jahrhundert. Ja? Genau, und das, der Wake-up-Call, Zeitenwende und so weiter, ist einfach noch nicht gekommen. Nur symbolisch. Man spürt nur, es hat sich etwas verändert.
Was ja damit zusammenhängt, du sagst das nicht so deutlich, aber ich glaube, jetzt hast du es zumindest zwischen den Zeilen gesagt, dass uns offensichtlich der Ehrgeiz zum moralischen Fortschritt fehlt. Denn hätten wir den, würden wir ja mithilfe dieser Technologie jetzt schon dafür sorgen, dass es an Schulen anders zugeht, als es im Moment zugeht.
Richtig, es wären unsere Schulen und die Schulen der anderen. Man könnte ja erstmal mit einem kapitalistischen Argument sagen, ja, dann machen wir es zumindest mal für die Schulen der anderen. Ja, weil nicht, weil, dass man sagt, gut, erstmal, dann verkaufen wir wenigstens gut gemachte Bildungsprogramme, ja, nach Brasilien. So, da fangt doch mal damit an, mit einem guten Abo-Modell. Das Geschäftsmodell, das kann man ja, wenn man einen klugen Unternehmer hat, kann man solche Geschäftsmodelle in einem Workshop von 2 Stunden entwickeln. Dann muss ein kluger Unternehmer ein paar Millionen in die Hand nehmen, damit ein Team zusammengestellt wird, die komfortabel arbeiten können. Eine Timeline wird vorgegeben, in 2 Jahren steht das Ding oder weniger, in einem Jahr steht bitte unser Produkt und in 18 Monaten ist auf dem Markt. So und so gehen wir in den Markt, alle gehen zusammen, haben Spaß daran und knallt das Ding raus. Dann kann man natürlich, genau wie du sagst, in Europa die Probleme lösen. Europa hat keinen funktionierenden Binnenmarkt. In Deutschland könnte man nicht den Business Case nicht gut genug machen. Ja? Dann macht man ihn eben erstmal im globalen Süden, was wir im Übrigen, moralischer Fortschritt, dem berühmten globalen Süden ja schulden. Das heißt, dann lösen wir mal unsere moralischen Schulden ein, nicht durch Reparationen, sondern durch aufgeklärtes Selbstinteresse. Den Weg zu beschreiben und im Übrigen das auch umzusetzen, ist ehrlich gesagt keine große Kunst.
Ist das die Idee deines Startups, DeepIn?
Das ist exakt die Idee. Ich bin jetzt auf nicht Investorensuche. Ich kann es natürlich auch nicht alleine machen. Ich habe ein paar Tech-Unternehmen, die das mit mir machen können, in die Umsetzung bringen. Ich persönlich jetzt für dieses Projekt in meinem Leben ist einfach eine Ausgründung. Ja, ich halte das ja wie andere auch für wünschenswert, dass Universitätsprofessoren, das ist ja in den meisten Disziplinen oder in vielen Disziplinen üblich, in der Philosophie bisher noch nicht, aber das ist ja, was die Top-Universitäten der Welt, in Europa die ETH, aber ansonsten man denke an MIT und so, an die Spitze gesetzt hat, ist ja auch noch ein Ausgründungsmodell. Ja, offiziell in Deutschland auch gewünscht. Es gibt ja den Diskurs dazu und ich versuche das jetzt auch. Das kann man ja als Professor immer nur in der Rolle machen des Gesellschafters und damit des Gründers. Und dann braucht man nicht Personen, die in der Durchführung mit unternehmerischem Geist und technischer Expertise und politischen Netzwerken das voranbringen. Das ist der Zustand, an dem ich bin. Die Ideen stehen. Ich bin mir sicher, wie man so etwas skalieren kann. Und dann muss man, befinde ich mich jetzt eben, Partnersuche betreiben und dann unternehmerisch sehen, nicht, welche dieser Ideen will man umsetzen. Ne? So, das von sehr ehrgeizig bis zur, nicht von der kleinen bis zur großen App, geht im Grunde genommen alles.
Ich würde gern zum Schluss mit dir nochmal über Anthropic reden. Da werde ich demnächst ein Video zu machen noch. Also der Zusammenhang war ja, dass vor kurzem Anthropic sich geweigert hat, dem Pentagon sein Know-how, und das ist im Moment wahrscheinlich das beste Know-how, was Coding angeht, zur Verfügung zu stellen, weil sie sich geweigert haben, 2 Dinge zu machen. Erstens, diese Technologie darf nicht benutzt werden zur Massenüberwachung. Das war Bedingung 1. Dagegen hätte das Pentagon verstoßen. Bedingung Nummer 2, wenn ihr unsere Technologie einbaut in autonome Waffensysteme, muss immer ein Mensch mit dabei sein, der entscheidet, wie diese Waffensysteme am Ende eingesetzt werden. Trump hat den Druck aufgebaut, der Vertrag lag auf dem Tisch. Anthropic, also die Gründer von Claude, haben gesagt, machen wir nicht. Worüber ich mit dir reden will, ist, die Gründer sind ja damals bei OpenAI, also bei ChatGPT, ausgestiegen, weil sie gesagt haben, das ist uns nicht moralisch genug. Wir haben eine andere Idee von moralischem Fortschritt. Wir schreiben eine Verfassung, das hat eine Philosophin damals gemacht. Und alles, was wir neu coden sozusagen mit Claude, mit unserer KI, muss Claude immer wieder abgleichen mit dieser Verfassung, sodass sich diese Verfassung praktisch reinfräst in die DNA dieser KI, die nicht nur bestimmten Regeln dann folgt, sondern zutiefst, man könnte sagen, verinnerlicht hat, was an Tugendhaftigkeit hinter einer solchen oder in einer solchen Verfassung steckt. Das ist der Status, das im Moment ist. Was hältst du denn von dieser Idee, tatsächlich eine KI mithilfe einer Verfassung zu konstruieren?
Genau so macht man das. Ich würde noch was hinzufügen. Ich möchte nicht zu viele Geschäftsgeheimnisse verraten. Ich bin aber nicht als Geschäftsmann hier, deswegen rede ich frei, sondern als öffentlicher Intellektueller und Professor, das heißt jemand, der Allgemeinheit dient und nicht sich selbst. Deswegen sage ich gerne, wie man es grob macht. Es gibt noch einen Denkfehler. Also natürlich verraten die auch ihre technischen Tricks nicht, wie sie es genau.
Natürlich, klar.
Aber grob gesagt, nicht? Amanda Askell sieht einen Punkt nicht.
Das ist die Philosophin Amanda Askell.
Und zwar, dass man nicht, wie man moralische Tatsachen findet. Ja, das heißt, man muss erstmal das Problem lösen. Also das können die sehr gut auch, aber nicht endgültig. Wie wir universale Werte finden. Die Gefahr ist, dass der Ansatz von Claude zu sehr nur eine lokale Kultur spiegelt, ja, dadurch den moralischen Fortschritt zwar zunächst mal begünstigt, also kalifornisch oder urban progressiv, ja, aber eben nicht den breiten Datensatz des menschlichen Verhaltens hat und damit eine zu kleine Untermenge dessen, was das Gute ist, erfasst. Ja, also der Ansatz ist völlig richtig, lieber so als anders, aber man muss Methoden des Reinforcement Learnings einsetzen, das heißt die KI selber, der KI muss man grob beibringen, was moralische Tatsachen sind anhand sehr, sehr vieler Beispiele. Und dann generiert die KI selber weitere Beispielszenarien, die hinreichend ähnlich sind und definiert dann mathematisch gesagt Äquivalenzklassen, also Ähnlichkeitsrelationen über Szenarien. Man fängt mit etwas Offensichtlichem an, keine Kinder erwürgen. Ja, auf keinen Fall, so, ja, keine Hundebabys erwürgen, die auch nicht. Und dann ist die Frage, was darf man alles erwürgen? Dann lernt die KI, nichts darf man erwürgen, ja, so. Erwürgen ist an sich nicht gut, das findet die KI, ja, und so kann man, das ist grob die Idee, jetzt machst du riesige Datensätze in dem Modell und trainierst damit auf der Basis von Reinforcement Learning plus Abgleich mit einem riesigen Datensatz an Texten der Moralphilosophie, so trainierst du dir das by design. Und hinten raus kommt dann ein ethischer Bot.
Also ich übersetze das jetzt mal oder ich übertrage das mal in einen anderen Bereich. Im Grunde genommen machst du den Vorschlag, Leute, startet nicht mit festen Werten, sondern setzt auf eine Selbstorganisation zu immer besseren Werten. Das ähnelt dem Prozess, dass ein Staat mit einer Verfassung, und ich finde die bundesdeutsche Verfassung wirklich ideal, mit einer Verfassung anfängt, dann machen die Parlamentarier, sprich die KIs, machen Gesetze. Dann kommt die Frage, ja Moment mal, die Gesetze, die ihr gerade gemacht habt, passen die denn zu der Verfassung? Und dann kann es sein, dass wir im Laufe dieses Prozesses allmählich, durch Mehrheitsbeschlüsse zum Beispiel bei uns, die Verfassung umschreiben. Also im Idealfall in deiner Welt praktisch die Werte, die implizit in der Verfassung drinstecken, universalisieren.
Genau.
Weitermachen.
Genau. Und ganz wichtig, und das sieht Anthropic jetzt nicht, weil die noch im Automatisierungsmodus sind. Die haben die Resonanzfeldidee nicht verstanden. Ja? Die glauben immer noch, wir müssen alles das System automatisieren lassen. Ein völlig falscher Gedanke. Ich weiß, dass der in der KI-Welt herrscht, in allen Unternehmen, weil alle denken, wenn ich automatisiere, gewinne ich Geld. Ja? Das ist ein ganz falscher Gedanke. Ja? Erstens sieht man, dass das gerade noch nicht so funktioniert. Natürlich soll man bestimmte Prozesse automatisieren, nicht? Die Cyberangriffabwehr bei der Telekom soll man.
Klar, kannst du automatisieren.
Also ich will nicht sagen, automatisiert nichts. Aber die Idee, KI ist immer nur Automatisierung, ist nicht richtig. Manches kann man mit ihr automatisieren, für anderes braucht man Human in the Loop. Und hier ist eine Human in the Loop-Sache angebracht. Das heißt, man muss jetzt sehen, dass man nicht ab einer bestimmten Stufe immer wieder den Menschen fragt. Ja? Also die KI, nicht? Man könnte sich wie so Moldbook jetzt, also ein agentisches soziales Netzwerk bauen von KI-Agenten, die genau das machen, die eine Geschichte eines gut funktionierenden Staates durchspielen in 20 Minuten. Ja? Die machen dann ein paar hundert Jahre Weltgeschichte, dialogisch, in wenigen Minuten.
Staatspolitisches Go-Spiel ist das im Grunde
ganz
genommen.
Genau, richtig. Solche Systeme kann man bauen und sollte man übrigens bauen als Simulationen von Geschichte. Das würde auch die Geschichtswissenschaft voranbringen, weil man Muster sieht. Ja? Damit will ich nicht sagen, die menschliche Geschichte verläuft nach einem Algorithmus, aber es wäre ein spannendes Projekt auch für Geschichtsphilosophie oder Geschichtstheorie.
Aber nochmal, du müsstest ja, wenn du das gut durchspielst, im Grunde genommen Variety of Experience haben. Also du müsstest Vertreter verschiedener Kulturen, Wertvorstellungen und so weiter haben, mit denen das alles durchspielen, ohne dass du sagen kannst, Leute, ich weiß, am Ende kommt da die ideale, das Gute raus. Weil wir wissen nicht, wohin dieser Selbstorganisationsmechanismus der Evolution, und den benutzt du ja im Grunde genommen dabei,
ja,
wohin der führt.
Richtig, aber das sollten wir uns mal ansehen, statt immer so zu tun, als wüssten wir, was das Gute ist, weil wir gerade glauben, auf seiner Seite zu stehen. Das ist ja ein ethischer Makel. Ja? Das heißt, und das können wir, das ist auch die hoffnungsvolle Botschaft in meinem Buch, dass wir uns zum ersten Mal in einer Situation befinden, wo wir solche Computersimulationen machen können, ohne ein Dogma vorher zu haben, ohne zu glauben, zu wissen, was Ethik ist und so weiter, indem wir einfach mal hinschauen in den großen Datensätzen, wie ticken Menschen denn kulturübergreifend wirklich? Wir können jetzt beginnen, die Fragen zu beantworten, der anthropologischen Diversität, die grundlegenden Paradoxien der Ethnologie und so weiter, die können wir jetzt besser beantworten als jemals. Weil wir ja die Datensätze mit dabei haben, die ethnologischen Feldstudien, die laden wir natürlich mit rein. Ja? Es ist nicht so, als wären wir da naiv, sondern und das an sowas denken die bei Anthropic nicht. Weil da nicht, die verstehen nicht, dass Philosophie dann an der Stelle nur funktioniert in einem transdisziplinären Team, das wiederum von der KI beraten wird. Der Ansatz ist noch viel zu westlich in dem Sinne, ja, extrem westlich, Kalifornien, wenn ich das richtig sehe.
Also dein Vorschlag ist im Grunde genommen, Leute, die bisherige Diskussion mit KI, in der ihr immer versucht habt zu regulieren, das Gute zu bewirken, dadurch, dass ihr bestimmte Regeln in die Dinger einbaut, vergesst es, längst vorbei. Was wir jetzt machen, ist Koevolution mit den KIs zusammen. Das ist eigentlich dein Weg.
Exakt. Und das ist der asiatische Weg. Ex-Oriente Lux. Die haben halt recht. Ja, es hat keinen Sinn, so zu tun. Als hätten sie nicht recht. Sie hatten immer schon recht in der Frage. Koevolution mit nichtmenschlichen Akteuren. Die humane Ontologie ist verzahnt mit der nicht-humanen. Und weiterhin so tun, als wäre das nicht so, führt zum Untergang. Ja, wenn man schon den Untergang des Abendlandes befürchtet, dann sage ich euch, wo er herkommt. Nämlich aus der Ignoranz gegenüber dem, was in Asien richtig ist.
Übrigens auch, ja. Das ist ja auch ein Verstoß gegen die Koevolution mit Biosystemen, mit Ökosystemen. Also auch das ist ja ein Verstoß eigentlich gegen Koevolution. Also das, was im asiatischen Raum Gongsheng, Interconnectedness und so weiter meint, dagegen haben wir ja schon in der Klimadebatte verstoßen und sind jetzt im Grunde genommen dabei, in der KI-Debatte nochmal auf einer anderen Ebene dagegen zu verstoßen.
Genau, und alle, die das nicht tun werden, und da gibt es konkurrierende KI-Entwicklungen, ja, mal sehen, was passiert, wenn Indien richtig high wird auf KI, ja, weil die sind spirituell nochmal eine andere Liga. Ja, nicht Japan ist ja eine verdünnte Ableitung aus Indien. Eine sehr, sehr schöne, ja.
Erzähl das nicht in Japan.
Ja, nein, nein, ich weiß das ja zu schätzen, eine schöne Teezeremonie und die Eleganz des Wenigen, ja. Japan ist ja auf Knappheit gebaut, auch Ressourcen. Indien ist aber florierender Dschungel, ja, mit allem, ja. Das ist ein Feuerwerk der Spiritualität. Wenn das noch da reingeladen wird, so, das heißt, da sind, und China macht das ohnehin, eben teilweise auch nach konfuzianischen und daoistischen Prinzipien, also jedenfalls anders als wir. Wir haben auch das begriffliche Rüstzeug, wir haben auch Theorien der Freundschaft und der Liebe, ja. Begrifflich können wir das auch, relationale Ontologien, ja. Was ist Hegel anderes als eine relevante relationale Ontologie? Denken können wir das alles. Aber wir haben uns kulturell eingerichtet in einer völlig verheerenden technokratischen Vorstellung. Und die Amerikaner sind da etwas flexibler, weil der Durchlauferhitzer, ja, der Kontakt mit Asien ein anderer ist. Nicht, wenn man jetzt die Geschichte des Silicon Valley beschreibt, muss man die von Kalifornien beschreiben. Und dann darf man nie vergessen, ja, dass es eine nicht japanische, indische und so weiter Einflussnahme bedeutendster Art gibt. Ja, an der West Coast. Die Infrastruktur ist nun mal auch in enger Kooperation mit dem pazifischen Raum aufgebaut worden. Wir denken die USA ja immer nur atlantisch, das Transatlantische. Mhm. Schon mal über das Transpazifische nachgedacht.
Genau,
ja, klar. So, das heißt, wir sind ja völlig blind am anderen Ende der USA. Und das ist leicht korrigierbar, aber geschieht nicht.
Ich würde dich gern zum Schluss nochmal nach dieser Blindheit fragen. Ich habe vor ein paar Tagen war ich bei einer Veranstaltung mit Eva Illutz und eine der Bemerkungen, die sie gemacht hat in einem Nebensatz, die ist mir richtig haften geblieben. Und zwar sprach sie von the narrowness of our way, also von der Enge unseres Weges. Das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Und ich finde es extrem schwer zu definieren, was diese Enge eigentlich meint, die in der wir gefangen sind. Es gab vor vielen, vielen Jahren, das war vor deiner Zeit, glaube ich, von Bloom ein Buch, The Closing of the American Mind. Das war im Grunde genommen dasselbe. Also diese Verengung des amerikanischen Geistes war damals ein wahnsinniger Bestseller, hat aber keiner so richtig ernst genommen, weil es zu nietzscheanisch war. Also zurück zu dieser Frage, diese Narrowness, diese Enge, die uns selbst hindert, ins Offene zu treten, Koevolution zu machen, und zwar mit der Natur genauso wie mit der KI. Worin besteht diese Enge?
Ja, Enge und Angst hängen natürlich bekanntlich zusammen, und Europa ist eigentlich von der Metaphorik her ja das Weite, ne? Also die
Eben.
Ist nicht ganz sauber, das ist umstritten, egal, aber Europa ist die mit dem weiten Blick Eurus Orbs, so zu stecken da drin.
Das schreibst du in deinem Buch auch, eben. Also ja, wir müssten eigentlich anders gepolt sein.
Ja, wunderbares Beispiel dafür, ich habe das Buch in Portugal geschrieben, ist die portugiesische Perspektive. Die sehen das anders, nicht? Die in Portugal nicht sieht man den europäischen Kontinent visuell wie ein Gesicht, das aufs Meer schaut, und Portugal ist das Gesicht, dieses Gesicht, dieses Kopfes, ja. Schau dir den Kontinent mal so an. Das ist so ein Thema in Portugal auf der poetischen Selbstbeschreibung. Und das portugiesische Denken versteht sich als Finisterio Pensar, Denken am Rande der Erde, ja, so. Und die haben diese Weite immer gehabt, natürlich dann koloniale Unterwerfung. Eben damit, ja klar, aber da ist die Weite. Wenn man in Portugal ist, spürt man die, weil auch in die Architektur eingeflossen ist, Asien, Afrika und so weiter. Ja, die großen portugiesischsprachigen Länder in Afrika, viele, ja, es wird einfach übersehen auch in der Debatte, die Rolle, die Portugal hier spielen könnte, Brasilien, ja, und wie gesagt, auch in Indien und in China, überall, ja, und nicht zu unterschätzen in Japan. Die Portugiesen waren die ersten, die in der Moderne Handel betrieben haben mit Japan, so, die auch mit Waffen ausgestattet haben übrigens. Also das sind alles Geschichten, die wir heute nicht mehr erzählen, und wenn wir die aber einbeziehen in unser Bild, ja, ich meine, wir sind ja heute in diesen Tagen, ohne das weltpolitisch bewerten zu wollen, ja, aber wir spielen Europa und wollen jetzt uns von Spanien distanzieren, ja, einfach die Iberische Halbinsel, nicht, das wollen wir nicht, der Sanchez spielt den vollen Europäer, ja, wie gesagt, ist jetzt keine welthistorische Bewertung, sondern nur einfach auf der symbolischen Beschreibung. Was passiert da? Auf einmal gibt es die E3, ja, Deutschland, Frankreich, England. Wo kommt denn die E3 her? Ja, also die E3 finde ich für Europa genauso fatal wie die Vorstellungen irgendwelcher anderen, nicht? Man fängt auf einmal an, neu zu zählen und bildet Gruppen, Friedensräte und so weiter.
Ja.
Und das ist exakt der falsche Weg für das KI-Zeitalter.
Und wie könnte man Spanien allein schon sprachlich nutzen, um Kontakt zu Lateinamerika, Portugal, um Kontakt zu Brasilien zu kriegen? Das machen, also wir haben da eine seltsame Vorstellung, neue Vorstellung E3 von Europa, die das geradezu verhindert.
Richtig. Und das ist der allergrößte Hemmschuh. Ja? Deswegen bin ich da wirklich Europäer in dem Buch. Und damit ist ja gar nicht gesagt, das ist ein anderes Buch, welches institutionelle Design für Europa das Richtige ist.
Ja? Ja,
wie stark, wie nicht stark. Das ist eine andere, das sind dann technische, wichtige Ableitungen. Ja, auch dann politisch umstritten, da müssen die souveränen Nationalstaaten einen Weg finden. Darüber habe ich nicht urteilen wollen, sondern erstmal darum, wie bauen wir die spirituelle, visionäre Grundlage, die dann die Basis ist für eine Spielstärke auf den KI-Märkten. Ja, so. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Mannschaft, ganz einfach. Ja, und dann haben wir deutsche Nationalmannschaft und deutsche Bahn. Dann ist das ist nicht der Sinn von Deutsch, den ich vorantreiben möchte. Ja, so. Das ist ich hatte jetzt Rudi Völler zufällig bei einer KI-Konferenz, das sagt ja alles, gehört, ja. Und der sagte, ja, sie legen alles darauf an, dass es schwer sein wird, uns zu schlagen. Ja, also jetzt will man sagen, ja, super, wir waren schwer zu schlagen, statt wir werden gewinnen. Das ist sozusagen jetzt der neue Stolz. Es war schwer, uns im 16-Finale rauszukicken. Ja, so. Das ist nicht die Spiellaune. Das muss spielerisch sein. Und so können Märkte ja auch sein. Das muss Spaß machen. Und das ist eben der Unterschied. Da müssen wir hinkommen. Und das geht mit einer Vision. Das KI-Zeitalter ist, deswegen sage ich das nicht einfach nur als Beitrag, sondern als Warner, hoffentlich nicht als Cassandra oder Theresias. Ich sage das mit der Stimme von jemandem, der festen Überzeugung ist, dass entweder das oder Untergang im Brennglas der KI. Ja, die KI stellt jedem einen Auftrag in dem Spiegel. Und in dem Spiegel müssen wir Europäer uns sehen. An uns Europäer ist jetzt ergangen der Auftrag des moralischen Fortschritts. Rechtsstaat, da, 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 da. Bearbeitung der Negativität der eigenen Vergangenheit. Das sind wir. die postkoloniale Kritik, das nie wieder, der Multikulturalismus, die Grenzverläufe, die verschiedenen Kulturen, unsere Paradoxien, Schwierigkeiten, wie gehen wir mit dem Fremden, mit dem Eigenen um. Das sind unsere Themen, das sind wir. Wir sind nicht die Amerikaner, wir sind nicht die Chinesen, das sind wir. Und dieses Wir, dieses paradoxe, umstrittene, umkämpfte, unklare, dynamische, das einen Beitrag auch zum Fortschritt geleistet hat, wird normativ gemessen daran, ob es das erfüllt. Erfüllen wir es nicht, zahlen wir dafür einen Preis. Und den haben wir schon ein paar Mal bezahlt. Ich meine, das wirklich genau so ernst, aber optimistisch. Denn es gibt ja, wir kennen ja auch den Weg raus. Ja, wir sind jetzt nicht einfach nur in der Pathologie der Moderne, sondern wir wissen ja auch, wie die verlaufen kann. Lernen wir daraus? Ich hoffe schon.
Und du bist ja ein Vertreter der Ansicht, dass das, was Geschichte ist, nicht deterministisch ist, weshalb es Sinn macht, von Freiheit zu reden. Und wenn wir von Freiheit reden, können wir auch anders.
Richtig, wir können anders. Und dazu muss man nicht den tagesaktuellen Aktivismus zitieren. Der leistete auch seine Beiträge zum moralischen Fortschritt. Der moralische Fortschritt funktioniert nur, wenn er genuin partei- und staatenübergreifend ist. Wenn moraler Fortschritt darum besteht, dass die einen gegen die anderen sind, die Autofahrer gegen die Nicht-Autofahrer, die Fliegenden gegen die Veganen und so weiter, dann haben wir ihn nicht gemacht. Selbst wenn wir glauben, das Richtige zu sagen, esst weniger Fleisch, ich verstehe ja, dass es ein genuiner, vernünftiger moralischer Imperativ ist. Aber moralischen Fortschritt macht man nicht, wenn man die einen gegen die anderen stellt. Egal in welchem Namen, egal in welcher Hautfarbe, egal in welcher Altersklasse, egal in welchem Diskriminierungssystem oder auch nicht. Klasse gegen Klasse. Jede solche Spaltung ist das Gegenteil von moralischem Fortschritt. Moralischer Fortschritt besteht darin, um uns selber beide mal unser Buch wieder in Erinnerung zu rufen, die radikale Mitte zu finden und auszutarieren zwischen den tagesaktuellen Extremen. Und dazu kann die KI uns wieder auch helfen, weil die natürlich diese Mesotes, wie das Aristoteles nannte, nicht die goldene Mitte, finden kann in extrem polarisierten Umgebungen. Das ist alles machbar. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, dass diese Vision richtig ist und dass sie sich durchsetzen wird. Ich hoffe nur, dass es schnell geht, weil wir hier über Tempo reden und nicht darum, was richtig ist und vielleicht in 200 Jahren kommt.
Markus, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute mit deiner Firma. Ich hoffe, wir profitieren alle davon.
Ich mache das nur deswegen. Genau, ich will, das unternehmerische Format ist eines, das ich als Labor verstehe, von Ideen. Und es erlaubt mir, in der Praxis zu testen, wie Ideen funktionieren und wie die Praxis aussieht. Das ist mein primäres Ziel. Sollte das Ganze profitabel sein, braucht es ein Ausschüttungsmodell, um Gutes zu tun mit dem Profit und nicht für Markus Gabriel. Ja, genau. Also das möchte ich hinzugesagt haben. Mein primäres Ziel kann das nicht sein. Natürlich muss ein Ansatz profitabel sein. Das ist und darf aber nicht das primäre Ziel sein. Unternehmerisch muss man es machen, weil ich glaube an die Kraft der Marktwirtschaft, weil sie eben die moderne Form ist, in der wir moralischen Fortschritt erwirtschaften und nicht Gier. Gier darf nicht der Antrieb sein. Viel Geld kommt von selbst, wenn KI funktioniert. Aber wer das macht, um das viele Geld zu haben, der soll ruhig konservativ in Autoindustrieumgebungen funktionieren. Dagegen spricht ja auch nichts. Aber wir brauchen dieses Unternehmertum des moralischen Fortschritts eben auch. Ich will ja nicht die Autoindustrie ersetzen.
Vielen Dank, Markus.
Danke, Gerd.
Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen. Der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.